Servus miteinander, grüße euch und Andi, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Getting Wild, dem wilden Bewegungspodcast in diesem Internet, dieses Netz, dieses. Andi, wie ist es?
Ja, sehr gut. Ich fühle mich wohl auf der Datenautobahn und begrüße euch alle zur Episode 42 unseres kleinen, beschaulichen Heimat-Podcasts. Was geht ab, Ralle? Sollen wir uns direkt echauffieren oder wollen wir erstmal so ein bisschen heimatlich, gemütlich loslegen?
Ich bin ja gut, dass du es sagst. Ich bin auch in so einem Echauffage-Mut, sage ich mal. Ich rege mich über diverse Sachen gerade auf, aber bin eigentlich total entspannt. Ich würde, glaube ich, gern erstmal bei heimatlichen Gefühlen bleiben, weil ja. Sich ja generell gerade so viel aufgeregt wird. Und vielleicht durch deine beruhigende Art komme ich dann auch wieder ein bisschen runter, weil ich eigentlich total entspannt aus tollen Tagen in den Bergen wiederkomme.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Diese Episode wird präsentiert von Slowenien Tourismus.
I feel Slovenia.
Du hast ja letztes Mal angekündigt, du warst im Salzburger Land. Kann man das so sagen? Also Österreich. Vielleicht ist das besser. Ich jetzt nicht so geografisch direkt festnagel.
Ja, also das ist ja dieses Österreich, das ist ja dieses neben der Schweiz und Deutschland eingebettet in die Alpen. Es ist tatsächlich Großaal, so heißt der Ort, und das Tal, in dem sich der Ort Großaal befindet, heißt passenderweise.
Großtal?
Großaaltal.
Ach, Großaaltal, ja.
Ja, genau. Ja, da komme ich her, genau. Frisch gebacken von der Sonne des Südens. Mhm. Ja.
Ja, du bist auch braun gebrannt mit diese, ja. Ne? Also ich habe auch gedacht, wer ist denn das? Ach, du bist's.
Leider nur, ach du bist's, überraschenderweise, wo wir uns ja für diesen Podcast verabreden, taucht auf einmal jemand anders auf und strahlt dich an vor lauter Freude, dich zu sehen. Genau. Das war nicht gelogen. Ja. Ja, Großaal, Großaaltal, 1,5 Stunden von Salzburg gelegen.
Da sage ich doch gar nicht so falsch, oder?
Nö, genau. Das gehört zu den 5 Regionen von Ski Amadé. Das kennen vielleicht viele Leute. Und da gehört auch das Großaltal zu. Es gibt auch das Kleinaltal übrigens, auf der anderen Seite quasi eines Berges gelegen. Wunderschön. Ich kannte es bisher nicht. Und ich war für eine Skireportage vor Ort, für das Magazin Ski und Berge. Und die passende Story dazu, ein bisschen Eigenwerbung, erscheint aber erst nächsten Winter. Also merkt euch das schon mal vor. In 10 Monaten müsst ihr dann das Heft kaufen. So, haben sich jetzt bestimmt alle notiert. Genau, ich war da und es waren Genusstage. Das ist ja genau das Richtige für mich, wie du und wie alle Zuhörerinnen wissen. Und da gab's Weine, österreichische Weine zu probieren. Es gab Manji Manji in dem Hotel, wo wir untergebracht waren. In Nesslerhof nennt sich das. Passenderweise ein 5-Sterne-Hotel.
Ja, darunter der Herr, ne? Lässt da nichts anbrennen.
Das ist tatsächlich, fand ich ganz spannend. Ich habe mich mit den beiden Inhabern, dem Ehepaar Neudegger, Tina und Hermann, unterhalten, abends beim Essen. Das ist eine Ausrichtung, die das Tal gewählt hat. Fand ich sehr, sehr bezeichnend. Großaal selber, das ist auch ungewöhnlich, hat so 4.000 Einwohner knapp. Und 5.000 Hotelbetten. Also diese Ausgewogenheit ist eher selten in so alpinen Skidörfern. So normalerweise ist dann in der Zwischensaison, wo es in der ich ja jetzt auch unterwegs war, eigentlich fast gar nichts mehr los. In der Nebensaison dann sowieso nichts mehr. Und dann noch so ein paar Hotels irgendwie gerade so offen. Und da ist das ganze Jahr Betrieb. Und das sieht man auch an der Infrastruktur. Viele Cafés, die Jugend ist noch vor Ort und so. Dass man nur so am Rande, so wer sich jetzt dafür auch interessiert.
Genau. Und ich interessiere mich dafür. Ganz kurz mal eben, ja. Weil du sagtest, es war Nebensaison und das merkt man auch so ein Stück. Also ist es dann wirklich so, dass die Pisten leer sind oder wie viel Betrieb ist denn da? Also weil ich war ja immer nur in der Ferienzeit da, wo dann natürlich auch viele andere unterwegs sind. Also wie ist es, wenn man außerhalb der Ferien ist? Also gib mir mal so ein Gefühl.
Ja, also genau, also das, es ist ein super Gefühl, weil es ist sehr leer tatsächlich, überschaubar. auf jeden Fall. Kein Gedränge groß, vielleicht an den Einstiegsstationen. Der Nesslerhof, der liegt so am Ortseingang, würde ich sagen. Und direkt gegenüber ist eine neue Gondelstation, eine Gondelbahn, die quasi in die Infrastruktur, jetzt, wann haben sie den eröffnet? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber das kommt dann im Heft nicht. Und da war vielleicht ein bisschen Verkehr an der Schranke, aber ansonsten tatsächlich überschaubar gut. So, also du kannst halt perfekt fahren, super Pistenverhältnisse. Januar ist ja eh eine gute Zeit zum Skifahren, finde ich. Der Schnee hat noch gut Griff, hat noch gut Grip. Mittags kannst du länger fahren als im März. So ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Großalt selber hat so 70 Pistenkilometer. Geht noch rüber nach Dorf Gastein oben. Kannst du dann da runterfahren. Gastein kennt man ja noch so als Nobel-Skiort vergangener Tage. Die verändern sich aber wohl auch gerade. Dem Ort war ich aber nicht. Also ich war auch, wie gesagt, in Großaal nur unterwegs. 4 Tage vor Ort. Ja, ganz toll. Also die Ausrichtung des Ortes, ein bisschen mehr auf Genuss und hochpreisige Hotels zu gehen, ist tatsächlich ja auch gerade so ein Trend, den man beim Skifahren feststellen kann.
Ja, also leider, dass es hochpreisig wird, ja.
Ja, genau. Aber das ist halt so eine Diskussion. Also ne, das irgendwie das Hotel war voll. Das heißt, es gibt entweder genug Leute, die Geld haben oder die bereit sind, das Geld dafür auszugeben. So ne, die Hotels selber und auch so dieser Nesslerhof konnte über mehrere Sachen punkten, so absolut sympathisch. Also diese Sorge, die man vielleicht manchmal hat, dass man in ein Fünf-Sterne-Haus kommt und sich quasi so ein bisschen gezwungen fühlt die ganze Zeit beim Essen oder nicht weiß, wie man sich verhalten soll, das trifft da auf jeden Fall nicht zu. Essen fantastisch, finde ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dazu. Dazu ein Wellnessbereich, der absolut super fantastisch ist, mit so einem Special-Aufgussmeister Ignaz, den ich an dieser Stelle gerne erwähne, ehemaliger Chef der Bergwacht in Großaal. Und der Ignaz hat an den Tagen, wo wir da waren, sonntags angekommen, Montag, Dienstag, jeweils 2 Aufgüsse gemacht. Auslauf war es. Es war ein Auslauf auch, ein körperlicher Ausfluss sozusagen.
Ja. Ja. Das wird immer besser.
Genau. Und der Ignaz, der hat das mit eigenen Kräutern gemacht teilweise. Das war also ein Lärchenduft auf einmal im Raume oder eine Enzian-Duftnote, aber auch Blutorange. Und das Spannendste war Franz Branntwein. Warst du schon mal in der Sauna mit Franz Branntwein Einschmierung?
Nee, ja, mit Franz war ich mal in der Sauna, aber mit Franz Branntwein, ich weiß nicht, was die da immer reinkippen.
Ja, genau, nee, Franz Branntwein, Ignaz sagte so, wir machen den dritten Aufguss, beziehungsweise das dritte Düftchen wird ein Franz Branntwein und ich lackiere euch damit ein. Was auch immer er damit meinte. Okay. Wir sind also aus der Sauna alle wieder raus und dann.
Das erklärt dein Teint.
Genau, da wurde rumgetarnt und dann mussten wir uns alle aufstellen und er lackierte uns mit einer Sprühpistole von vorne und hinten sämtliche Besucher des Aufgusses. Und was passierte, ist Folgendes, habe ich tatsächlich auch körperlich noch nie so erlebt, du kühlst komplett runter innerhalb von Sekunden. So, das heißt, du fängst auch teilweise, fingen die Leute an zu zittern, so kalt.
In der Sauna?
Nee, ja, erst mal draußen noch. Wir sind ja rausgegangen zum Einlackieren quasi. Dann heizte er in der Zwischenzeit die Sauna auf und dieser Prozess oder die Zeit, bis die Sauna dann auf ungefähr 95 Grad war, standen wir halt vor der Saunatür alle und kühlten halt extrem runter, dann in die Sauna reinzugehen und dann diese ganze Wedelei mit großem Fächer und so weiter. Er tanzte tatsächlich auch diese ganzen Sachen. Das war mit Musik unterlegt, von ihm ausgesucht, pro Duft halt eine spezielle Musik. Und okay. Er hatte so eine spezielle Technik, auch das Handtuch zu bewegen. Und ja, zelebrierte das so richtig. War irgendwie richtig gut. Guter Typ einfach. So, dann ein drahtiges Kerlchen. Also das ist auf jeden Fall nachhaltig im Gedächtnis geblieben, die Tanzkür von Ignaz in dem Hotel. Genau, und so war es halt. Insgesamt waren das halt 4-5 Tage, wo wir Sonnenschein hatten. Ein super Highlight, wer da mal hinfahren sollte, ist auf jeden Fall das Schickeriki. Es findet immer mittwochs statt, wird angeboten. Du kannst also mit der ersten Bahn, wo die Bergleute, Bergbahnleute hochfahren, um die ihre Posten zu besetzen, kannst du halt, wenn du dir angemeldet bist, mit hochfahren. Und dann hast du die ganzen Pisten für dich. So, es sind so 30 Leute, die teilen sich dann auf in drei Gruppen meistens, schnell, mittel, langsam. Und dann hast du so 2 Stunden, mehr oder weniger, wo du da oben für dich alleine, weil es ist so viel Platz, sehr breite Pisten, muss ich sagen, in großen Teilen, kannst da für dich deine Kurven ziehen. Das war absolut super fantastisch. Mhm. So, und dann hast du so im Sonnenaufgang so die, fangen die Bergspitzen an zu glühen. Wir hatten das Glück, super weite Sicht. Perfekt. Also davon bin ich immer noch komplett geflasht, muss ich sagen. Also Großaal fand ich überragend gut. So. Und ich werde auch bei Instagram auch noch was reingeben, weil ich habe noch so einen Holzschnitzer besucht. Das hört sich erstmal traditionell an, ist es auch. Aber der Holzschnitzer, Hubert Kreuzer heißt der, und sein Sohn, die sind eher moderne Künstler. Das heißt, die schnitzen Masken, malen großflächige Bilder dazu, sehr abstrakt teilweise. Und von denen war ich absolut begeistert. So, man kann die besuchen. In dem alten Ortskern von Großaal ist das Atelier. Da kann man auch Sachen kaufen. Kannst auch, wenn du Bock hast, sakrale Holzschnitzkunst kaufen. Mhm. Aber damit man sich das noch besser vorstellen kann, lade ich, glaube ich, einfach mal bei Instagram dann zu dieser Folge entsprechende Bilder hoch. Und ja, so war es.
Also vom Lackieren fände ich ganz interessant, wenn du da ein paar Bilder hochladen könntest.
Ja, ich war also nicht so durchlackiert, so mit meinem Astralkörper. Das will ja auch jeder sehen, Andi. Das wissen wir ja. Ich laufe ja normalerweise sowieso auch nackt rum.
Ja,
Köln lackiert. Bekannt, wie der in New York mit dem Cowboyhut und der Gitarre am Times Square. So bin ich der bin ich der Nackedei von Colonia. So.
Gut. Ja, das klingt ja gut. Schön.
Ja, so bin ich, ja, genau. Ich bin, ich hoffe, man hört meine Begeisterung. Ich bin gerade frisch wieder da. Ja, Großaal. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Warst du da in der Ecke schon mal? Skifahren?
Ja, in Tirol. Ist das jetzt da die Ecke?
Ich sag mal, es ist Österreich, ne?
Ja, Österreich. Also in Österreich war ich schon Skifahren und ich wollte jetzt auch nochmal Skifahren gehen und ich prangere dies aber auf jeden Fall an, weil ich tatsächlich sage, okay, es ist so ein bisschen schwierig, weil es einfach auch sehr kostspielig geworden ist, ne? Und ja, ich war wieder spät dran. Wir wollten über Silvester, Weihnachten, Silvester Skifahren gehen oder vielleicht erst die Januarwoche. Da waren wir aber viel zu spät dran. Wir hatten eigentlich schon eine andere Skireise ausgemacht. Das hat dann leider aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert, sodass wir dann nochmal uns neu umschauen mussten. Und dann, wenn du dann Ende November anfängst zu schauen, dann kannst du knicken, da gibt's keine Unterkunft mehr. Mhm. Dann sind wir auf unsere Karnevalstage ausgewichen. Mhm. Und es ist schon absurd, also das kann sich ja kein Mensch mehr leisten. Also die günstigsten Sachen waren halt weg und dann haben wir noch was gefunden, wo du dann halt irgendwie die Nacht 300 Euro zahlst, ne? Aber pro Person. So, dann denkst du dir, ja, okay, so, was ist, wenn ich jetzt mal so eine Woche Skifahren gehe? Oder weißt du, wir fahren ja jetzt auch nicht für 1-2 Tage aus dem Rheinland in die Berge. Das ist ja schon ein bisschen Fahrerei und dann kannst du da locker mal irgendwie ja, über 1.000 Euro für so eine Familie pro Nacht ausgeben, aber anscheinend, wie du ja eben sagtest, die Hotels sind ausgebucht. Es gibt Leute, die das halt sich leisten können. Da finde ich immer die Frage, ist es mir das wert? Also gebe ich jetzt für 5 Tage Ski mit Skipass etc., dann muss ja vielleicht auch mal unterwegs was futtern auf der Hütte, ist jetzt auch nicht gerade das günstigste. Mhm. Ist es mir das wert oder fahre ich fürs gleiche Geld 2 Wochen irgendwie in der Karibik im Sommer? Nein, mach irgendwie einen richtigen großen Sommerurlaub, weil das ist leider so. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Es sind natürlich dann auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht gerechtfertigt wäre, also es sind natürlich dann auch teilweise Top-Häuser, ne, zu Unterkünfte. Mhm. Da gibt es ja wunderschöne Hotels, die ich auch erleben durfte, mit vielen Sternen und tollen Spa-Bereichen etc. Aber das kann sich doch eine normale Familie gar nicht leisten. Oder will sich das auch nicht leisten? Ich wollte es mir irgendwie nicht leisten.
Ja, bin ich auch völlig bei dir. Also die Entwicklung ist so, ich glaube, die ist tatsächlich auch nicht wirklich aufzuhalten, begründet teilweise durch höhere Kosten in den Skigebieten, um die Skigebiete instand zu halten. Auch hier kann man natürlich sagen, okay, man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen setzen, ne? Das zu ignorieren, dass es teurer wird, und also das soll auch eben nicht so verstanden worden sein. Ich muss dazu sagen, dass das bei mir dann anders aussieht, wenn ich als Journalist unterwegs bin, oder bei euch ja auch, wenn ihr teilweise über Travelisto, Reiseblog unterwegs seid. So, das ist ja immer so eine Geschichte, wo wir eventuell ein bisschen besser wegkommen dann. Aber als normale Familie, es gibt immer noch diese natürlich niederpreisigeren Apartments etc., die sind aber noch schneller weg.
Ja, die muss dann, weil du gerade sagtest, das kommt erst, dein Artikel kommt erst nächsten Winter raus. Eigentlich musst du dich jetzt schon mit dem übernächsten Winter beschäftigen und schon mal Unterkünfte besorgen, weil klar, die gibt es, wie du sagst, ne? Aber deswegen bin ich eben auch drauf gekommen, ja.
Weil insgesamt findet ein Wandel statt, den ich befürworte in den Skigebieten, dass dann wenigstens das Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Sinne stimmt, dass du nicht eine teure Unterkunft, verhältnismäßig teure Unterkunft bezahlst, die aber eigentlich den Preis nicht wert ist, so. Mhm. So, das kann man ja auch so sehen, ne? Also, ja. Also ich finde, man bekommt mittlerweile mehr fürs Geld tatsächlich. Aber es ist insgesamt, also wenn ich mir jetzt die Preise für die Skipässe angucke, das ist natürlich so, puh, also mal unabhängig von der Unterkunft, weil du fährst ja dahin, um Ski zu fahren, nicht nur, ja, um zu wohnen. So, wobei es auch da natürlich einen Wandel gibt. Es gibt mehr Leute, die sich das dann nicht mehr die ganze Zeit leisten, sondern sagen, okay, dann gehe ich halt nur einen halben Tag Skifahren, den Rest hänge ich mich gerne in den Spa-Bereich oder wandere mal mit den Schneeschuhen los oder gehe auf die Winterwanderwege, die immer mehr instand gehalten werden, auch die in der kalten Jahreszeit etc., mehr Angebote drumherum, auch für die Kids und so weiter. Also das verändert sich schon, ne? Sodass du vielleicht keine Tageskarte mehr kaufst. Ich muss dazu sagen, es gibt auch wenige Zeitpunkte. Ich war zu verschiedenen Zeitpunkten jetzt in den Alpen unterwegs in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, ich persönlich würde mir wahrscheinlich sowieso keine Tageskarte mehr kaufen, weil es mir nachmittags meistens schon zu sulzig ist. Und in dem Kunstschnee, weiß ich nicht, ist es bei mir so, dass ich dann zu viel Gedanken daran habe, mich vielleicht zu verletzen. So, weil der Schnee anders reagiert, so anders so stoppt, ja, irgendwie als wirklicher Naturschnee, der sulzig wird, ja. Ist nicht so mein Fall dann. Aber gut, ich kenne auch genug Leute, die fahren den ganzen Tag und das auch immer noch sehr gerne. Ich bin auch älter geworden, ich kann das auch nicht mehr so,
muss ich sagen. Nee, aber ich muss auch sagen, also das kenne ich aber auch, dass es oftmals so nach der Mittagspause nicht mehr so viel Spaß macht. Dass mir manchmal auch so ein Vormittag auch reicht. Es gibt ja auch so flexible Skipässe, ne, wo sich die Preise so ein bisschen so auch an der Jahrestageszeit und Besucheraufkommen orientieren. Nein, aber ich glaube schon, natürlich, ich meine, Skifahren ist halt teurer geworden, dadurch, dass du halt natürlich dann auch, ich meine, guck dir die klimatischen Verhältnisse an, dann auch immer mit Kunstschnee arbeiten musst, das ist natürlich dann an Wasser- und Energieverbrauch, der nicht günstig ist. Klar, und dann in summa summarum kommt natürlich was einiges zusammen. Und ich, wie gesagt, ich wollte es auch nicht sagen, dass es teilweise nicht gerechtfertigt ist, weil es einfach unheimlich tolle Hotels gibt. Nur gefühlt gibt es fast mittlerweile mehr hochpreisige Unterkünfte. So, und dann fragst du dich, okay, wenn du jetzt mal nicht direkt in 2 Jahren im Voraus buchst, dann bleibst du an denen hängen. Und dann sage ich mir, okay, das ist mir einfach zu heftig. Ich kann nicht paar 100 bis 1.000 Euro pro Nacht zahlen. Aber, und das finde ich halt das Faszinierende, es gibt ja anscheinend Menschen, die das können und wollen, denen sei es gegönnt.
Ja, und die gibt es en masse anscheinend. So, also, ja, das ist ja, also, wenn wir da jetzt so kritisch rangehen, dann ist es so, dass du das ja auch in anderen Bereichen feststellst. So, ne? Also, das ist ja nicht nur das Skifahren.
Beim Reiten.
Das geht ja, jo, ja, sicher.
Beim Reiterhof.
Nein, aber das geht ja durch ganz, ganz viele gesellschaftliche Bereiche, dass bestimmte Leute sich Sachen leisten können, andere weniger sich leisten können. So, das ist ein trauriger Aspekt dieser Zeit vielleicht.
Ja, aber da ist doch hier der eine Politiker von den Linken, der gerne hier gerade rum erzählt, ne, mit den Milliardären, dass dann wie der Stundensatz dann von Susanne Klatten zum Beispiel ist, dann irgendwie 1, so und so viel Millionen verdient die pro Stunde. Das ist dann da so surreal, ne, dass du denkst, okay, crazy, das ist so nicht greifbar. Und
wir beiden verstehen das natürlich, weil das bei uns ja genauso ist.
Früher,
aber wir sind ja Pensionäre quasi, Privatiers.
Privatiers, ja, genau. Ja. Nein, aber das ist schon schräg, ne? Da könnte ich mir auch mal so für spontan für 1-2 Tage mal so ein schickes Häuschen, so eine schicke Unterkunft.
Aber nur 2 Tage.
Ja. Nee, ich hatte zum Beispiel auch, jetzt habe ich dann bei Google Maps geguckt, im Montafon, habe eine Unterkunft gefunden, da wurde mir dann eine Ferienwohnung, also ein Ferienhaus gezeigt. Das war noch frei, kostete 30.000 Euro die Nacht, war aber ja Knaller, ne?
Also hast du natürlich auf.
Habe ich zugeschlagen, ne?
Richtig. Ja. War noch ein Schnäppchen.
Da habe ich mein Sparschwein geschüttelt und dann habe ich zugeschlagen. Nein, aber es war schon krass. Und dann habe ich mir gedacht, wer steigt denn da ab? Das war so ein Steinhaus-Blockhütte innen drin, ey, vom Feinsten. Also sehr natürlich, es sah top designed aus, aber urig trotzdem, ne? Und mit auch Whirlpool, Sauna, allem drum und dran. Aber es war einfach krass. Ja, aber ist noch zu haben, weiterhin. Also irgendwie gibt's da nicht so viele, die sich das gönnen wollen.
Ja gut, wenn es jetzt noch frei ist, dann würde ich halt zuschlagen.
Na gut, ich schicke dir mal einen Link. Ja, pack den Link in die Shownotes, falls jemand von euch das will.
30.000, was? 30.000 für die Tage oder 30.000 pro Tag? Nacht. Eine Nacht, ja, natürlich. Entschuldigung. Ja.
Also wenn man ein bisschen günstiger absteigen will, dann kann man auch mit 2 Familien anreisen, weil es gab also diverse Schlafzimmer. Mhm. Ne? Also
ist es eher was für so Reisebus-Geschichten, dass man mit 200 Leuten kommt, oder?
dann musst du nicht, also du meinst, das Wohnzimmer
hast du vielleicht groß. Falsch geklickt, du hast das ganze Hotel angemietet.
Aber kennst du das, jetzt mal Reisebus, kennst du dieses rollende Hotel?
Nee, was ist das?
Das ist so ein Reiseanbieter.
Also du meinst so ein VW-Bus?
Nee, das ist ein ganzer Reisebus. Und ich habe das in Namibia gesehen, da waren wir mal an so einer Campsite. Und dann war, neben uns kam so ein roter Bus an, wie so ein richtiger Reisebus. Da saßen vorne im Vollbereich waren die Leute und hinten waren wie so kleine Luken. Und da lagen dann also wie so in so einem, ja, wie so einem Regal. Rotel. Und das fand ich dann ganz interessant. Dann habe ich das mal recherchiert. Und das ist wirklich, musste mal googeln, Rotel.
Hotel heißt das.
Ja, das rollende Hotel. Und dann, die fahren wirklich so durch die ganze Welt. Das ist total abgefahren. Die kommen mit diesem roten Bus an, also irgendwo durchs Himalaya und ich weiß nicht wo. Wie gesagt, ich habe sie da in Afrika getroffen. Und dann pennen die, dann packen die dann da ihren Tisch aus, kochen sie da und dann steigen sie abends alle da in ihre Kajüten und pennen da. Und am nächsten Tag geht's dann mit diesem rollenden Hotel weiter. Also auch total abgefahren. Ne? Also lustig.
Hast du dich am Flughafen schon mal in diese quasi runden Kammern reingelegt zum Pennen?
Nee, würde ich gerne mal. Also ich hatte auch in Japan nach diesen Kapselhotels Ausschau gehalten, weil ich dachte, okay, das könnte auch ganz cool sein. Ist aber jetzt war mit Kindern jetzt nicht ganz so super cool. Und mit am Flughafen habe ich die tatsächlich noch nicht wirklich entdeckt, beziehungsweise ich hatte die Notwendigkeit nicht. Ich habe ja letzten Sommer dann eben lieber auf dem Terminal Boden geschlafen. Ich erzählte dir davon. Das gab's da nicht. So. Ja. Nee, aber hast du das mal gemacht? Ich find's ja irgendwie ganz interessant.
Ne? Ja, ich hatte mal eine nicht beabsichtigte längere Pause an einem Flughafen. Und dann habe ich das gemacht. Das war allerdings ein bisschen geräumiger. Das war nicht einfach nur so ein rundes, so eine MRT-Röhre, wo du reinsteigst.
Ja.
Das war ein bisschen geräumiger. Schöner
Vergleich.
Konnte man anmieten tatsächlich. Mhm. Genau, und war unkompliziert, fand ich sehr bequem und ja, ein bisschen gedöst so, 2 Stunden gepennt, bisschen gearbeitet noch dann da in der Ruhe, fand ich nicht schlecht, also ja, genau, also absolut perfekt, Ruhe.
So stelle ich mir das auch in dem Rollenhotel vor, nur ich habe halt auch gehört, das ist natürlich auch sehr hellhörig und wenn dann der Nachbar schnarcht, ich glaube, du ziehst vorne so einen kleinen Vorhang zu, da hast du natürlich da die ganze Zeit das Gesäge da in die Nacht, ne? Und stell dir vor, die ganzen Nachbarn starren.
Ja, das ist wahrscheinlich eher wie so ein Band-Tour-Bus oder so, stelle ich mir das vor, oder?
Ist aber, glaube ich, so Zielgruppe auch eher so das ältere Semester.
Das finde ich jetzt überraschend.
Also wir.
Also okay, du meinst wir. Ja, wie alt sind wir eigentlich nochmal?
Ja.
Übrigens, Alter, ich habe beim Skifahren, ich habe ja immer wieder berichtet, dass ich ja fleißig trainiere mit meinen Jungs in Köln von der Petit Lounge und die mich versuchen fit zu machen, was mein Hüftproblem betrifft. Und ich muss sagen, jetzt
Arbeiten dann an dir? Sechs Leute, die versuchen mich wieder fit zu machen.
Ich habe sehr viele Leute, genau, ich bezahle die. Nein. Es wechselt, ist ja ein kleiner, feiner Fitnesssalon, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ich habe den Jens Vatter, das ist der Inhaber, mit dem habe ich vor vielen Jahren ja mal zusammengearbeitet. Und deswegen bin ich wieder vertrauensvoll zu ihm und habe mich dann ja da entschieden. Und dann gibt's noch den anderen Coach, den Thomas, Grüße an dieser Stelle, denn der hört den Podcast auch regelmäßig. Richtig so, weiter empfehlen auch. Und genau, also Jungs, ihr habt einen super Job gemacht. Der Ralle ist besser gefahren als letztes Jahr, insgesamt stabiler. Und das war ein gutes Gefühl.
Ich bin also nicht mehr so hüftsteif.
Nee, ich hatte immer so, ich war so instabil einfach. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung auf Marathon wieder da.
Ach nee, komm, jetzt übertreibt man nicht.
Nein, nee, das ist tatsächlich unrealistisch, zumindest so mit diesem Hüftgelenk. Aber ich möchte schon noch mal einlaufen.
Ja?
Ja, ich würde gerne New York finishen, wo ich nicht fertig geworden bin, aufgrund von Hüftschmerzen. Hm. Genau. Nee, das wär's schon. Da hätte ich schon Bock drauf. Bisher bin ich nur knapp über Halbmarathon in New York gelaufen und ich würde gern mal über die Ziellinie. Ja, das wäre schon noch ein sportlicher Traum. Natürlich neben Mount Everest besteigen, Kilimanjaro, mit Skiern runterfahren, erstmal Schnee draufkippen, dann mit Skiern runterfahren und noch einmal um die Welt segeln. Aber, Andi?
Ja, du.
Ausgestiegen.
Mach mal.
Ja, genau.
Werbung. Ralf, hast du schon mal daran gedacht, Slowenien mit der Bahn zu entdecken? Es ist die perfekte Möglichkeit, Kunst, Kultur und die Vielfalt dieses kleinen, wunderbaren und abwechslungsreichen Landes zu erleben.
Ja, auf jeden Fall. So, wir beiden, kann man ja sagen, sind absolute Fans, mit der Bahn zu fahren. Das Thema Slow Traveling ist unser Ding. Und von daher, finde ich, klingt das sehr, sehr entspannt. Aber was genau macht das jetzt in Slowenien so besonders?
Ja, natürlich die Vielfalt und Slow Traveling. In Slowenien findest du natürlich alles. Die Alpen im Norden, die dichten Wälder, charmante Weinregionen und sogar Mittelmeerküste im Süden, zum Beispiel in Koper. Und das Beste, mit dem Zug kannst du all diese Facetten stressfrei und umweltfreundlich entdecken und erreichen.
Ja. Ah, okay. Ja, Koper klingt auf jeden Fall interessant. Ich kenn's aber nicht. Also, was gibt's dort zu sehen?
Ja, Koper liegt an der Adriaküste und hat eine wunderschöne Altstadt mit venezianischer Architektur. Venedig ist ja gar nicht weit entfernt. Und besonders sehenswert ist zum Beispiel der Prätorianische Palast. Und am Hafen kannst du in einem der vielen Restaurants frischen Fisch und Meeresfrüchte essen, also genießen. Perfekter Tag für Kultur und Meer.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal was für mich. Wenn ich jetzt mit dem Zug dahin fahre, ist die Strecke auch reizvoll. Wie sieht's da aus?
Ja, die Strecke führt vorbei hier an wunderschönen Landschaften, durch sanfte Hügel, Weinberge und bevor du dann die Mittelmeerregion erreichst, ne? Und das ist dann wirklich Slow Traveling vom Feinsten, in der schönsten Form. Du hast Zeit, die Landschaft zu genießen und kommst mega entspannt an.
Okay, also ich bin überzeugt, muss ich an der Stelle sagen, würde ich das nächste Mal ausprobieren. Was sind denn eigentlich deine Lieblingsziele in Slowenien?
Ja, also definitiv Ljubljana, denn die Hauptstadt ist wirklich so ein richtig kleines, geheimes, kulturelles Juwel, Kleinod. Und dort hat José Plesnik mit seinen ikonischen Bauwerken, zum Beispiel wie den Drei Brücken oder der Nationalbibliothek, das Stadtbild geprägt. Außerdem gibt's eine Altstadt mit wunderschönen kleinen Cafés, Galerien, also auch wieder ideal, um Kunst und Kultur miteinander zu verbinden.
Okay. Ljubljana, ein Muss. Ich war ja auch schon da. Kann ich auch absolut empfehlen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz aufs Bahnreisen zurückkommen. Wenn ich jetzt mehr von Slowenien mit der Bahn sehen möchte, hast du da noch so einen Tipp an der Hand?
Ja, zum Beispiel die Bohin-Bahnstrecke, das ist ein absolutes Muss. Und sie führt dich zum Beispiel durch die Alpen vorbei am Bleder See, ne, mit der berühmten Insel und der Kirche darauf. Und das sieht ja wirklich total märchenhaft aus. Und dann geht's weiter. Du querst einen der längsten Eisenbahntunnels Sloweniens. Und allein das ist ein richtig cooles Erlebnis.
Okay, super cool. Das klingt wirklich mega abwechslungsreich. Gibt's denn eigentlich irgendwelche Vorteile, wenn man mit der Bahn reist, so ticketmäßig oder so?
Ja klar, mit dem slowenischen Bahnticket kannst du oft Ermäßigungen bei Eintritten zu Sehenswürdigkeiten bekommen, zum Beispiel in Museen oder historischen Städten. Und außerdem sind die Tickets relativ günstig, besonders im Vergleich zu anderen Ländern. Und natürlich reist du halt nachhaltig und kannst unterwegs, wie gesagt, entspannen und abschalten.
Jetzt haben wir Bahnstrecken, haben wir schon Ljubljana genannt. Hast du noch irgendwelche anderen interessanten Orte, die es lohnt, mit der Bahn anzureisen, zu bereisen?
Ja, unbedingt. Maribor zum Beispiel, die zweitgrößte Stadt, hat den ältesten Weinstock der Welt und eine wunderschöne Altstadt. Oder Pjuti, ach, ich liebe es, diese Städte auszusprechen. Das ist nämlich die älteste Stadt Sloweniens mit römischen Ausgrabungen und einer ganz besonderen Atmosphäre. Und ja, jeder Halt, jede Stadt hat ihren ganz eigenen Charakter.
Okay, also das klingt wirklich cool. Also du hast Berge, Wälder, Mittelmeer, unglaublich viel Kultur, gerade im nächsten Jahr. Das haben wir ja auch schon öfter besprochen in diesem Podcast. Und das alles in diesem charmanten, winzigen Land. Wie komme ich also am besten dorthin? Abgesehen von der Bahn.
Ja, du hast ja viele Möglichkeiten. Also von Deutschland aus, wie gesagt, kommst du am besten mit dem Zug über München oder Wien zum Beispiel kannst du anreisen. Also über München und oder Wien. Das ist schon ein Teil des Erlebnisses. Und wenn du es eilig hast, gibt es natürlich auch Direktflüge nach Ljubljana. Und von dort aus kannst du dann direkt in das slowenische Bahnsystem einsteigen und da weiterreisen.
Tipptopp, also super Mix aus Entspannung und Abenteuer. Ich würde sagen, Slowenien kommt schon mal für dieses Jahr wieder ein bisschen weiter oben auf meine Liste, wenn nicht sogar nach ganz oben für den Sommer.
Ja, sollte es auch. Und ich dachte ehrlich gesagt, es wäre schon ganz oben auf deiner Liste. Und ja, für weitere Infos zu Bahnstrecken, den Ticketvorteilen und den besten Reisezielen in Slowenien, dann schau du oder ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal auf slovenia.info auf der Webseite vorbei.
Tja, würde ich sagen, danke an dich, Andi, für die tollen Tipps. Hast du was Schönes rausgesucht? Wir sind dann unterwegs nach Slowenien und ich würde mal schätzen, dass wir auf jeden Fall auch dort mit der Bahn hinfahren.
Immer gerne.
So, ich würde gerne ganz kurz, ich habe mich jetzt, danke, dass du zugehört hast. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen ja zuhören, beziehungsweise haben sich vielleicht schon abgeschaltet.
Also ich muss nicht zuhören, ich gehe kann nicht reden, oder was?
Zuhören, weil wir ja die Folge zu Ende bringen müssen. Aber danke, es hat mich auf jeden Fall wieder abgeregt. Ich würde gerne erklären, warum ich eigentlich eben so aufgeregt war. Es hat diverse Gründe. Ein Grund, heutiger Grund ist, Andi, wie gehst du eigentlich damit um, wenn andere Leute über deine Zeit verfügen, in der Form, dass du eine feste Verabredung hast, zum Beispiel zu einem Call, und derjenige, mit dem du verabredet bist, einfach nicht erscheint, beziehungsweise 10 Minuten später erscheint und dann nur, hab es jetzt gerade eben gesehen, eine WhatsApp schreibt, sorry.
Wie? Ich habe gar keine WhatsApp geschrieben.
Aber
du meinst mich gar nicht.
Ich persönlich, nee, du nicht natürlich.
Ja, ja.
Ich persönlich reg mich über sowas auf. Weil ich stelle ja meine Zeit zur Verfügung. Ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Und das kommt ja immer wieder mal vor. Dann kann man ja wenigstens vielleicht, wenn man selber noch beschäftigt ist, kurze Nachricht schreiben, wird später, geht das dann noch bei dir? So haben wir uns ja zum Beispiel gestern auch auf diesen Podcast irgendwie verabredet. Wir hatten ja eine andere Uhrzeit und haben dann immer wieder hin und her geschrieben. So, ich finde, das ist ja möglich in der heutigen Zeit. Mhm. So, aber ich stelle fest, es wird tatsächlich mehr, dass Leute einfach nicht erscheinen. Und ich gehe mittlerweile dazu über, zumal ich auch WhatsApp nicht checke. Ich finde das unprofessionell. Es war ein professionelles Gespräch, dass ich dann rausgehe und keine Zeit mehr zur Verfügung stelle. Wie gehst du mit sowas um?
Also ich versuche ja grundsätzlich barmherzig zu sein und auf die Menschen einzugehen. Mhm. Aber es gelingt mir nicht. Nein, es kommt ja auch immer drauf an, was ist das für ein Gespräch? Also klar, ist es auf Augenhöhe? Will ich was von der anderen Person oder will die andere Person was von mir? So, ne? Bei Kunden würde ich natürlich jetzt sagen, da soll ich die jetzt ankacken oder verschwinden? Da habe ich ja auch was von, ich möchte ja über das Projekt sprechen. Wenn andere was von mir wollen, dann erwarte ich auch schon, dass man halt da pünktlich ist. Wobei ich auch grundsätzlich erwarte, dass jemand pünktlich ist und das, wie ich das so einen Maßstab an mich ansetze, so erwarte ich das bei anderen Leuten auch. Ich habe es aber tatsächlich bisher ganz, ganz selten gehabt, dass ich da versetzt worden bin oder dass was abgesagt worden ist kurzfristig. Aber ich finde, es ist eine Frage der Höflichkeit. Und wie du sagtest, das ärgert einen dann schon. Also ich habe es auch schon ein paar Mal vereinzelt halt erlebt, wo du denkst, okay, jetzt kann ich halt überhaupt nichts machen. Ich sitze jetzt hier, weiß nicht, woran ich bin, kommt die Person noch? Ja, nein, vielleicht. Ich sitze hier und kann halt nichts, ne? Also kann nicht wirklich irgendwie meine Zeit planen. Das ist natürlich total nervig. Also das ist gut formuliert, dass irgendwer anders dann quasi über deine Zeit verfügt, aber dass den Leuten gar nicht so bewusst ist, ne? Das finde ich halt so ein bisschen.
Ja, oder man kann's ja, oder man sagt, man stellt ja auch seine Zeit zur Verfügung. Ich habe ja, bin dann pünktlich, so. Und ich habe ja diese Toleranz für mich schon, dass ich sage, okay, komm, 5 Minuten ist okay, so, es kann sich mal überschneiden, auch mit einem anderen Call. Sobald das bei mir über 5 Minuten geht, muss ich sagen, so wird's bei mir gedanklich schwierig. So, ich gebe dir recht, es gibt so Punkte im beruflichen Kontext, muss man wahrscheinlich ein bisschen schauen. Wie ist jetzt gerade so die Hackordnung in der Geschichte? Ja, und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt gar nichts hätte, dann würde ich einfach das Ding laufen lassen. Mhm. Aber man hat halt auch selber noch genug Sachen auf der Uhr, die man ja quasi dann beiseite schiebt und dann wieder hinten dran hängt. Zumal das Gespräch ja dann, wenn es 10 Minuten später anfängt, ja nicht dann auf einmal Punkt wieder aufhört, wo man ja weiter müsste. Und das ist dann so, weiß ich nicht, bin nicht so Fan davon. Auf jeden Fall habe ich mich da eben, aufgeregt. Ich fand's halt scheiße.
Ja. Du, ich hatte die Situation mal gehabt, das war in der 5. Klasse, da ist mein Sohn frisch aufs Gymnasium gekommen und ich wollte mal die Klassenlehrerin kennenlernen und hatte aber an dem Tag des Elternsprechtags keine Zeit. Und dann hatten wir dann vereinbart, dass ich einfach eine Woche später komme. Und hieß es dann, kommen so um 15 Uhr hier hin und dann können wir quatschen. Wollte ich einfach mal kennen, der war jetzt nichts Besonderes, aber ne, dachte, okay, ich sag mal hallo. So, und dann bin ich dann dahin und habe mich dann vors Lehrerzimmer auf den Flur gesetzt. Und dann wurde mir gesagt, die Dame wäre noch kurz im Gespräch, sie würde gleich kommen. Das war die Sekretärin, die schloss dann das Sekretariat ab und ging. Und dann gingen auch vereinzelt andere Lehrkörper nach Hause. Und ich saß da und wartete. Und irgendwann ging das Licht aus. Und ich sagte, so, und dann frage ich
mich. Nee, du übertreibst auch jetzt.
Nein. So,
und dann wird's dunkel.
Wie lange würdest du in dieser Situation auf die Lehrerin warten?
Ja, das ist dann, ja gut, das ist wieder, ja, ich würde da natürlich länger warten als 5 Minuten.
Ja, wie lange?
Keine Ahnung. Ich muss sagen, tatsächlich, ab einer halben Stunde wird's dann schwierig.
Ja, also ich habe gedacht, nach 2 Stunden habe ich gedacht, okay, soll ich jetzt? Nein.
Du hast 2 Stunden da gewartet.
Nein, also? Ich hab
Junge! So.
Nein, aber nach einer halben Stunde habe ich ernsthaft überlegt, so okay, pass mal auf. Also ich sitze jetzt hier auch nicht zum Vergnügen. Ich habe auch einen Job. Ich habe jetzt mitten am Tag, ich bin jetzt hier hingekommen. Ich müsste jetzt mal wieder los. Aber soll ich jetzt einfach gehen? Soll ich noch warten? Was mache ich denn da, ne?
Ja, man hat keine Kontaktmöglichkeit dann ja auch.
Nee, gar nicht. Und es war auch niemand mehr da. Nein. Ich dachte auch, hier will mich ja jemand verarschen. Jetzt hier verstehen Sie Spaß. Mal sehen, wie lange bleibt der Idiot da sitzen im Dunkeln. Ne? Also, nee, und dann kam sie tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde.
Mit einer Kerze.
Ne? Ja, dann meinst du, ja, ich sitze hier schon eine Weile. Ja, ich hatte noch einen anderen Termin, kann ja mal passieren. Und dann meinte ich so, ja, klar, aber finde ich ehrlich gesagt unglücklich, weil ich habe auch andere Sachen zu tun, aber ich wollte sie jetzt auch nicht so ankacken. Will die
ja dann auf, ja, ja, klar.
Genau, weil, aber du kennst es, das staut sich so auf, du kriegst langsam so deinen Hals, der schwillt an und denkst so, wenn die jetzt rauskommen, ich finde es total unverschämt, ehrlich gesagt. Ich finde es komplett unverschämt. So. Und dann denkst du, aber jetzt kann sie ja, wenn die jetzt gleich kommt, kann ich die ja nicht ankacken. Also man kannte sich ja noch nicht, man wollte sich ja kennenlernen. Also habe ich mir wirklich echt Mühe gegeben, freundlich zu bleiben, aber ich habe trotzdem gesagt, so, dass ich das jetzt suboptimal fand, ne? Das ist ja immer so eine Formulierung, die kann man mal raushauen,
ja,
ohne. Ne?
Ja, vor allem ist es ja so, dass man in der Rolle halt, finde ich, haben Lehrer auch immer noch so eine, kann man sagen, Macht. Ja, schon.
Also, meinen sie, ja.
Ja, ja, ist ja am Ende auch so. Wenn du jetzt irgendwie gerechtfertigterweise den falschen Ton wählst, so, kann man ja respektvoll auch sagen, so, wo ich dich auch einschätze, hast du das so gemacht, so, ne? Also aggressiv freundlich angeschrien, so. Nein, aber einfach der Lehrerin Bescheid gegeben. Wenn das schlecht läuft, so, passiert's ja leider auch immer noch, dass dann das Kind darunter leiden muss, so. Und das ist halt so ein, naja, seltsames Machtgefüge.
Ja, offiziell ja nicht. Ich sehe
schon wieder die ganzen
Leserbriefe
auf uns zukommen.
Ja. Genau, es geht wieder los. Nein, ach Gott. Aber ja, genau. Ja, ja, nee, das ist ja, das ist ja wirklich ein unterbezahlter Job. Von daher dürfen wir da jetzt auch nicht lästern, ne?
Also das ist total und total.
Ich habe letztens war irgendwo noch mal eine Diskussion. Da hieß dann, also es ist wirklich, wenn Lehrer endlich mal vernünftig bezahlt werden würden, dann würde sich die Situation auch ändern. Natürlich ist der Job auch anstrengend mit so einem Hühnerhaufen und man kennt ja die Kids heutzutage. Aber ich glaube, es gibt, also man muss sich jetzt echt nicht beschweren, wenn man das einfach mal so vergleicht.
Ich mach mir da an der Stelle keine Sorgen um die Bezahlung der Lehrer, muss ich sagen.
Nee, ne, also, ne, aber es ist ja auch so, also wenn ich, das ist jetzt sowas, ich bin ja selbstständig, du auch, ne, das heißt, wenn man mal überlegt, was man machen muss, um, also erstmal dieser ganze bürokratische Aufwand, den wir so haben, ne, und dieser ganze Irrsinn, das ist ja auch immer noch ein Thema hin und wieder, auch aktuell, so, und dann überlegst du dir, du musst dir jedes Mal, jeden Monat was zurücklegen, damit du irgendwann auch mal im Rentenalter versorgt bist. Und
die
dann
Steuern bezahlen kannst.
Ja, genau, die Steuern bezahlen kannst. Oder die Krankenversicherung oder so, die muss man ja auch noch weiter zahlen und so weiter. So, und dann denkst du dir, okay, jetzt vergleich das nur mal mit irgendeinem Beruf aus dem Beamtenumfeld. Ich nenne jetzt keine konkreten Berufe, aber wir waren ja gerade bei einem beruflichen Umfeld. So, die können ihre Gehälter jetzt verbraten, die müssen sich nichts zurücklegen, weil die sind im Alter abgesichert.
Ja, aber trotzdem ist bei, ich kenne ja einige Lehrer, die haben trotzdem Panik vorm Alter. Es gibt beide Richtungen, so, genau.
Ja, zu Recht.
Ja.
Frage ich dich.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist so, also es gibt natürlich die und die Lehrer, das haben wir ja schon immer wieder gesagt an dieser Stelle und die auch damit umgehen. Ich persönlich, aber in einer breiten Umfragemöglichkeit, die ich durchaus habe, kann ich durchaus feststellen, dass ich kaum eine Berufsgruppe kenne, die so viel jammert. Und die Begründung ist dann immer in die Richtung, die du auch nennst. Ja, es ist alles so anstrengend geworden. Ja, liebe Leute, muss ich sagen, ist insgesamt überall anstrengend geworden.
Also
und, es ist aber bei euch eine Jobsicherheit da. Wenn ihr allein diesen Punkt mal einrechnen würdet, müsste eine totale Entspannung eintreten.
Also ich möchte jetzt auch nicht alle unsere Kunden über einen Kamm scheren, aber es gibt zum Beispiel auch im beruflichen Umfeld bei uns, da gibt es auch durchaus herausfordernde Kunden. Und man sagt
kann manchmal, ich mir fast gar nicht vorstellen.
Nein, das ist auch, ich will jetzt auch, ne, also das ist ganz, ganz, ganz selten. Ne? Aber es ist tatsächlich auch manchmal so, dass ich so, okay, also es ist jetzt nicht so alles total easy und man muss auch manchmal echt Sachen schlucken und sagen, okay, komm. Ne? Also es ist überall anstrengend, so. Und wenn man dann mal sieht, okay, eigentlich ist die Bezahlung auch gar nicht so verkehrt, vergleichsweise mit anderen Berufen, Bereichen und so weiter. Mhm. Aber ich wollte jetzt gar nicht schon wieder in die Richtung tendieren, ich wollte eigentlich nur die Geschichte erzählen, wie lange würdest du in einer Situation dann auch wirklich warten, ne? Und es ist natürlich dann interessant, aber
das ich finde das übrigens auch im privaten Kontext, also wenn ich mich privat verabrede, ich keine Ahnung, in mir ist es drin, das ist vielleicht auch ein bisschen strange. Ich bin eigentlich immer pünktlich so, ja, lege da tatsächlich aber auch Wert drauf. Ich habe aber kein Problem damit, wenn meine Verabredung, weiß ich nicht, mal 15 Minuten später kommt, so, oder halt Anruf, bin später, so, ja. Ich kann das schon tolerieren. Aber auch da ist bei mir eine halbe Stunde, wenn jemand eine halbe Stunde später kommt und hat keinen Grund, wie irgendwie die Bahn ist nicht gefahren, stand im Stau etc., weiß ich nicht. Ha.
So. Es kommt ja auch immer drauf an. Also wenn ich dich jetzt zu Hause bei dir abends besuche, damit wir mal ein bisschen Musik machen und ich verspäte mich, dann denke ich mir, okay, ich kann kurz anrufen, du, ich stehe ja noch irgendwie, dauert noch ein bisschen. Was anderes ist, wenn wir uns jetzt im Café getroffen haben, du sitzt da jetzt blöd da und nippst an deiner Limo, und ich komme nicht.
Dann ist die Limo ja schon schal.
Ja, genau. Und wir kennen
alle. Oder wenn ich gekocht hätte, so.
Weißt eine du? Schale Limo.
Ja, stell dir mal vor, ich habe gekocht, wie ich das ja immer mache, wenn du kommst.
Ja.
Ne? Ja, dann steht da, ist der erste Gang schon im Arsch, sozusagen.
Da bin ich natürlich dann auch nicht amused.
Nee, genau. Und dann regst du dich wieder auf. Ist irgendwie ein bisschen kalt. So. Vielleicht irgendwie machst du das erste Mal jetzt.
Genau.
Ja.
So ich gehe da nochmal, sage, ich komme jetzt nochmal in 10 Minuten wieder und dann ist
das erste Mal. Ich komme nochmal neu rein.
Ne? Ja, genau, ja. Wir fangen mal von vorne an.
Ja. Ja, der Gruß aus der Küche, ja, genau.
Aber das ist aber auch, deswegen hadere ich ja auch mit der Menschheit oft, weil ich versuche, mich gut zu benehmen, auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, nicht ignorant zu sein.
Ne? Und gut.
Deswegen rege ich mich dann auch auf, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, wenn dann ich beim Bäcker stehe, da kommt einer rein und sieht nicht, dass da schon drei Leute in der Schlange stehen und dann fragt die Bäckerei-Fachverkäuferin, der Nächste bitte, dann kommt der da voll, ja, ich hätte ja gern drei Brötchen. Dann sage ich, ey, Typ, siehst du nicht, dass hier Leute stehen? Und dann rege ich mich darüber auf.
Regst du dich innerlich auf oder sprichst du den jeden?
Nee, ich dachte dann auch was und dann gucken die mich immer an und denken, mein Gott, Typ, jetzt reg dich doch nicht so auf.
Das ist aber ein unentspannter
Typ. Ja, dann bin ich dann der doof. Dann ich, aber nein, ich finde
stimmt, das
aber
kehrt einfach, sich um. Ja, genau.
Da bist du dann plötzlich der Idiot. Dann ich so, aber das kann doch nicht sein. Es geht mir wirklich da, also wie ignorant kann man sein, dass du die anderen Menschen ignorierst, ist dir scheißegal, ist, dass da Leute stehen. Hauptsache du bist. Ich finde das einfach eine Haltung, die geht gar nicht. Und deswegen, weil ich da immer extremst drauf achte, kann ich ganz, ganz schwer damit umgehen, wenn andere Leute das nicht beachten. Und das passiert ja beim Alltag leider sehr, sehr häufig.
Und ich gab's aber schon immer, ne? Es gibt immer so die Leute, die auch auf einmal dann vor dir stehen bleiben und sich bereit machen, nur du kommst auch nicht vorbei. So.
Ja,
sehr beliebt im Supermarkt und denkst so, hallo, Tag, ich würde dann, also nur wenn es passt, so würde ich gerne vorbei. Erinnert mich gerade dieser Satz, ganz, ganz großer Schwenk jetzt. Unser lieber Captain aus unserem alten Fußballverein, Paul Junal, der auf dem Platz immer sagte, wenn er frei stand, wenn du magst.
So. Ja. Genau. Pass mal, wenn du magst.
Wenn du magst.
Das war mal, weil er Englisch, englischer Freund war, ne? Also englischsprachig. Vielleicht ist
ist ein Londonese.
Ja. Und war es da nicht so, dass man auf Englisch dann sagen würde?
Was denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich
pass if you like, keine Ahnung. Ja. Das ist doch viel zu lang. Das ist aber, hey, prüpp, hier, hoop.
Pass mal if you like. Keine Ahnung.
Nee, pass mal rüber if you like.
Ich hatte, das war eine Theorie, die ich gerade, da habe ich sie ausgesprochen, bevor ich sie nochmal gedanklich überprüft habe und merke, ich gerate jetzt ins Schwimmen.
Manchmal.
Ja, ich gerate ins Schwimmen.
Ja. Schwimmen wir mal woanders hin, ganz kurz. Weil man kann es nicht unkommentiert lassen, finde ich, weil wir die ganzen letzten Wochen immer wieder mal drüber gesprochen haben. Fritze.
Oh. Mr.
Burns. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir beide grinsen jetzt uns zwar an, gerade über die Kamera, aber ich bin seit gestern tiefst geschockt, muss ich sagen. Und auch in der Anbahnung dieser Brandmauer, des Brandmauerfalls, diese Kooperation mit den Rechtsextremen, wie dürfen wir sie hier nennen jetzt eigentlich, Andi? Fast gesichert rechtsextrem, in Teilen gesichert rechtsextrem AfD.
Ja, ich weiß nicht, wie es denn soll, ja.
In der Vorstellung, dass du an einem Holocaust-Gedenktag morgens dem Holocaust gedenkst und am Abend eine Entscheidung fällst mit rechtsextrem, so widert mich zutiefst an.
Ja, das ist einfach total krass. Also ich finde es total traurig und absolut unmöglich, dass erstmal dieses Thema mit der Migration so in den Mittelpunkt gerückt wird. Die sagen ja immer, das beschäftigt die Menschen in Deutschland. Vielleicht lebe ich dann in einer Bubble, aber für ganz viele Menschen aus meinem Umfeld ist das nicht das Thema Nummer eins. Es ist sicherlich auch ein Thema, aber nicht das Thema Nummer eins. Ich fühle mich auch grundsätzlich sicher, wenn ich über die Straße gehe. Und ich finde es total traurig, wenn so Fälle. Und es ist total tragisch und die sind auch ganz schrecklich, diese Fälle. Aber es ist total bitter, dass diese Fälle jetzt so instrumentalisiert werden, dass man jetzt alle Flüchtlinge, Migranten über einen Kamm schert. Ich finde, das ist eher ein Versagen der Behörden, dass Menschen, und ich meine, das war nun mal so, dass die tatsächlich ein psychisches Problem hatten, dass jemand in die Psychiatrie geht und wieder nach Hause geschickt worden ist und der sich selber einweisen lassen wollte. So, und dass da auch nicht die Räder ineinander greifen und dass das nicht erkannt wird. Und dann ist es natürlich auch doppelt bitter, dass diese Menschen einen Migrationshintergrund haben. Und das wird jetzt instrumentalisiert, um das ganz nach oben zu setzen und dann auch noch so eine Scheiße zu bauen. Und ich meine, guck dir mal an, der Merz, diese ganzen widersprüchlichen Aussagen. Vor zwei Wochen hat er das gesagt, heute sagt er genau das Gegenteil. Den Typen kannst du auch gar nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen ist es so bitter, dass anscheinend es Menschen gibt und nicht wenige, die ihm folgen. Weil ich finde, der Typ geht halt gar nicht.
Ja, finde ich, bin ich völlig bei dir in allem, was du gesagt hast. Für mich ist das auch ein absolutes Behördenversagen. Und wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann ist es ja auch so, dass es ja schon Gesetze gibt zu straffällig gewordenen Ausländern, Inländern etc. So, und einfach diese Gesetze nicht umgesetzt werden. Und wir reden jetzt gerade, beziehungsweise nicht wir, sondern diverse Parteien am rechten Rand. Und die CDU ist auf jeden Fall ganz klar nach rechts noch weiter rübergerutscht oder durch. Also, komm, dann, ne, merkst schon, dass wir über Verschärfungen reden, die gar nicht nötig sind, weil wir ja noch gar nicht wissen, wenn wir die Gesetze ausschöpfen würden, wie es dann aussehen würde. Und ich vermute, das reicht aus. So. Und wenn ich mich so umhöre und umschaue, ist das auch in der Expertenmeinung, nicht nur politikerseits, durchaus der Weg, den man gehen könnte. Und wenn man sich dann umguckt im Parlament, hätte die CDU die Chance gehabt, sich mit den demokratischen Parteien darauf zu verständigen, was denn der Weg ist. So.
Genau.
Und nicht einfach stumpf auf Wählerfang zu gehen, weil eventuell gerade die Stimmung in Deutschland ein bisschen kritisch ist und unterfeuert wird, kann man natürlich die Medien auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Vielleicht in der Berichterstattung, weiß ich nicht, ob das dann nicht immer richtig läuft. So. Und deswegen sind wir ja da.
Genau, wir räumen auf.
Ja,
genau. Aber was Teil du sagst,
es gibt ja auch,
Also die Gesetzgebung, es klingt ja gerade so, als ob die aktuellen Gesetze total lax wären, ne? Und das ist irgendwie, oder dass jetzt auch die anderen Parteien oder jetzt die übrig gebliebenen Ampelparteien da einfach überhaupt gar keinen Bock auf dieses Thema haben. Wenn du dir das mal genauer anguckst, dann haben die auch ganz klare Regeln aufgestellt. Und es, wenn du dir auch die Zahlen anguckst, wie viele Leute wurden ausgewiesen, abgeschoben. Also es ist nicht so, dass hier alle reinkommen können und machen können, was sie wollen. Nur das muss natürlich, wie du sagst, umgesetzt werden und noch konsequenter umgesetzt werden. Und das ist natürlich dann, geht ja runter bis in die Landkreise. Und das muss halt dann von oberster Stelle bis nach unten auch koordiniert werden. Und da haben wir natürlich dann auch in Deutschland immer ein Problem, dass das auch alles wirklich funktioniert. Und finde ich auch eine Herausforderung, dass das alles bis ins Kleinste funktioniert. Und da muss man halt dran ansetzen. Und jetzt wird es halt irgendwie so dargestellt, als ob die einen wollen gar nichts machen. Und deswegen müssen wir jetzt hier komplett das Land abriegeln und müssen es auch noch von rechts die Stimmen dazu holen. Also es ist aber eigentlich, es ist doch nur einfach dafür da, um zu polarisieren, um an die Macht zu kommen und das jetzt eigentlich als für den Wahlkampf zu nutzen, weil die Frage ist ja auch wirklich, wird es am Ende des Tages wirklich so umgesetzt werden können? Auch eine Rechtsfrage kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es steht ja auch zur Diskussion. Ja. Also für mich ist das einfach ganz billiger Wahlkampf auf unterstem Niveau.
Ja, und es ist leider auch, wie gesagt, das wiederhole ich auch gerne nochmal, an so einem Tag, wo du einem der schlimmsten Zeiten in unserer deutschen Geschichte gedenkst, sowas von fehl am Platz, unabhängig davon, wäre es jeden Tag fehl am Platz. Aber das, schwierig. Ja. Also kann ich mich massiv drüber aufregen.
Warst du mal in Auschwitz?
Nee, war ich noch nicht. Ich war öfter weil ich für einen deutschen Schuhhersteller eine Weile gearbeitet habe und die sitzen in der Nähe von Dachau. Mhm. Und das war immer, ich war auf dem Sprung, das hat dann aber leider zeitlich nicht geschafft. Es ist etwas, was ich aber, gerne. Aber ich würde mir das auf jeden Fall noch anschauen wollen an einer der Gedenkstätten, die ja übrigens auch in Frage stehen dann jetzt gerade.
Ist ja nicht mehr notwendig, ist ja ein Vogelschiss der Geschichte gewesen.
Ja, genau. Aber wenn du es anschaust, warst du schon mal? Warst du in Auschwitz oder in einem ähnlichen?
Auschwitz war ich, genau. Mhm. Das war auch gar nicht geplant. Ich war auf Dienstreise und bin dann irgendwo in Krakau gelandet und dann habe ich dann an einem freien Tag gemerkt, Moment, das ist ja gar nicht so weit weg und habe dann mit einer Kollegin gesagt, hör mal, lass uns doch, ne, wir hatten einen Mietwagen, lass uns doch da mal hinfahren. Das ist doch jetzt die Gelegenheit, weil du kommst ja jetzt auch nicht unbedingt immer da in diese Region, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, da fahren wir mal rüber. Und in Krakau gibt's auch die Fabrik von Schindler, die man besuchen und besichtigen kann. Und wir sind dann halt nach Auschwitz gefahren. Da gibt's ja auch ein Museum. Kennt man ja auch vielleicht so Bilder, ne, von diesen Bergen, von Brillen, Koffern und so weiter. Da muss man aber sich so einen Zeitslot mieten, buchen. Mhm. Und da wir relativ spontan da waren, waren wir entsprechend nicht vorbereitet, konnten da jetzt nicht mehr in so eine Gruppe reingehen, die dann reingelassen worden sind. Wir sind dann quasi, aber auf das Gelände gekommen. Das kannst du halt auch besichtigen. Also da, wo dieser Bahnhof ist mit dem Tor und dann diese ganzen Baracken oder was übrig geblieben ist und auch hinten der Bereich, wo dann Öfen standen und so weiter. Und es ist schon, ja, also, ja, krass, ne?
Wir haben bei mir in der Familie, die habe ich das ja schon mal erzählt, irgendwie der Happe ist ja mein Großcousin und der hat ja unlängst ein Buch veröffentlicht, wo es unter anderem auch ein Kapitel gibt zu einer Story von Onkel Hermann, was ein Großonkel von mir auch ist. Und der war in Buchenwald und der ist dort relativ schnell nach der Machtergreifung der Nazis einkonzentriert worden, weil er Kommunist war. Und das kann man einsehen. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Meine Nichte hatte das Thema im Unterricht und wir hatten mit dem Harpe Kontakt. Und dann hat er uns den Tipp gegeben, dass wir auf der Seite des Konzentrationslagers kannst du Akteneinsicht quasi bekommen und dann kannst du dir die Daten schicken lassen von Hermann. Hermann hat das überlebt, mit dem habe ich auch schon einen Schnaps getrunken noch irgendwie auf einer Familienfeier. Aber das war tatsächlich, den Nazis waren natürlich, wie wir alle wissen, sehr, sehr buchhalterisch unterwegs und das alles so sehr dezidiert zu lesen, weshalb er einkaserniert worden ist und so weiter und so fort, war sehr berührend. Also von daher ist das Thema auch gerade, ist ja, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so, haben wir da sehr intensiv auch mit der Familie zu tun gehabt. Also das ist tatsächlich immer noch, wirkt auch immer noch nach. Und wenn dann jetzt sowas passiert,
Nicht einfach.
Ja. Genau. Da kriegt man jetzt auch keinen richtigen Themenwechsel mehr hin. Deswegen
würde ich müsste los. Ich habe jetzt eine Verabredung mit den Paarweihern.
Mit den Paarweihern?
Kennst du?
Die Paffeier?
So kriegt man einen Themenwechselloch hin.
Ja, krass.
Sorry, aber...
Oh, nee, verzeiht uns das, genau. Weil wir sind am Ende des Podcasts. Genau. Andi macht an dieser Stelle jetzt gerade auch Werbung für einen neuen Podcast.
Nein, das, ich wollte keine Werbung, ich wollte einfach nur sagen...
Mach doch mal, das ist eine gute Sache. Gibt's ja noch nicht, jetzt sag's einfach.
Nein, das ist ja missverständlich. Ne? Ja, bist der Nobelbrennt. Mir ist aufgefallen, es gibt keinen Karnevals-Podcast und wir kommen ja aus Köln und da ist ja... Köln und Karneval ist ja ein riesiges Thema und dann habe ich mit einer Schar fähiger Menschen das Ding ins Leben gerufen und jetzt denken alle, ich wäre der komplette Karnevalsfan, bin ich aber gar nicht. Ich kann mit Karneval
relativ hätte ich ja auch noch anfangen. Dabei sein müssen, ich bin ja auch so ein Ultra-Karnevalsfan. Genau,
deswegen fahre ich ja auch über Karneval Ski, aber
ich werde dieses Jahr wohl feiern, ich werde wohl dieses Jahr feiern.
Ja, aber ich habe jetzt Fame, weil ich war letztens im Stadion beim FC und dann war ich noch ein bisschen spät dran. Alle waren schon draußen auf der Tribüne und haben die Hymne gesungen und ich habe mir noch Popcorn geholt.
Und natürlich, dann macht man ja im Stadion so.
War Aufzug, dann öffnete sich der Aufzug und dann kam das Dreigestirn raus und ich stand da in der Popcornmaschine und dann kam der Prinz an, strahlend kam er auf mich zu, schüttelte mir die Hand und ich dachte, oh, kennen wir uns? Aber ich habe nur Alaaf gesagt und dann ist er weitergegangen. Weißt du, ja. Und dann
war lustig. Bis der Nobel brennt.
Sehr sympathisches Dreigestirn.
Ja, muss ich sagen. Ich habe mir schon eine Folge, man kann es ja auch ansehen, ne?
Ja.
Ihr filmt ja auch mit. Finde ich cool. Genau. Habt ihr von uns abgeguckt.
Genau. Wir machen das aber nur zu ganz besonderen Gelegenheiten.
Genau. Ja, bis der Nubbel brennt. Ja, die Paffeier oder Paffeier, wie man sie manchmal spaßhalber nennt, haben ja ihr Studio direkt bei mir um die Ecke quasi.
Ach. Ja. Werde ich sie gleich mal grüßen.
In Benzberg sitzen die in ihrem Studio.
Kann ich direkt mit Fachwissen und Insiderwissen auftun. Sagen, ach, kommt ihr gerade aus Benzberg, aus eurem Studio? Genau. Muss ich keine Ahnung.
Genau. Es gibt ja auch Leute, die nennen die andere beliebte kölsche Band Brings The Brings.
Ja, heißt nicht so The Brings?
The Brings.
Die wurden in den 90ern, als sie so aufkamen, hieß es, das sind die kölschen Guns N' Roses, The Brings.
Stimmt. Ja, ich habe noch in einem kleinen Bierlokal hier gesehen, das Bierhaus, als die gerade Rising Stars waren. Sehr beeindruckend, geile Band, finde ich tatsächlich so, Sänger so. Jetzt ist die Musik jetzt, ja gut, Polka. Aber gute Musiker. Und,
aber wem willst du es denn verdenken? Die haben als Kölsche Guns N' Roses angefangen, ja, aber da gab es wohl keinen Bedarf, weil die echten Guns N' Roses auch noch da waren. Mhm. Und dann sind sie irgendwann umgeschwenkt, super jahre zick, und haben dann gedacht, okay, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Und dann ist es halt so, dass sie so plötzlich sich also voll durchgestartet sind. Alles, und wem will man es verdenken?
Genau, ist doch alles so völlig.
Aber legitim. Die haben das Herz am rechten Fleck.
So sieht es aus.
Und die treten auf, setzen sich ein, treten auf Demos auf, zeigen jetzt auch Haltung. Und das ist, finde ich, großartig.
Das finde ich übrigens auch das Schöne an unserer schönen Stadt, die von vielen als nicht schön angesehen wird. Aber das, was unsere Stadt Köln ausmacht, ist die Toleranz. Mhm. So. Das finde ich ein schönes Abschlusswort.
Genau. Wenn ihr mehr über Toleranz wissen wollt, dann folgt doch unserem Podcast, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden mehr und könnt vielleicht auch mal den Ralf oder auch mich in kleinen Ausschnitten hören oder vielleicht auch sehen, wenn wir mal wieder die Kamera einschalten.
Und wenn ihr keine kleine lustige Bilderchen schauen wollt von der Großartur,
die der Lackierung.
Von der Lackierung, die der Ralle absolviert hat in den letzten Tagen, dann schaut doch mal bei Instagram auf jeden Fall vorbei. Erzählt es noch viel, viel mehr Leuten. Irgendwie geht Instagram nicht hoch, wir wissen gar nicht warum, weil den Podcast hören tatsächlich immer mehr freundliche Menschen, weil ich denke, die Menschen, die uns hören, sind freundlich, sonst würden sie uns nicht hören, weil wir ja nur freundliche Botschaften vermitteln. Sage ich jetzt einfach mal so, ganz selbstbewusst. Andi, unser FC gewinnt auch wieder. Insofern nächste Woche, beziehungsweise morgen, also der Podcast erscheint ja am Montag, wir zeichnen Freitag auf. Morgen spielen wir gegen Leverkusen.
Ui. Was? Nee. Gegen Braunschweig?
Nee, wir spielen doch Pokal.
Morgen?
Nee, nächsten Montag, Andi. Wir haben doch jetzt Freitag, wir spielen am Wochenende gegen Braunschweig.
Ja.
Und dann erscheint der Podcast am Montag und an dem Dienstag oder Mittwoch spielen wir gegen Leverkusen im Pokal. Falsch? Bin ich falsch unterwegs?
Ach, das ist ja blöd. Unglücklich. Ich wollte mich versuchen, an Karten zu kommen. Ach, egal.
Andi.
Also, mach es Jod.
Ja, tschüss, mach aus die Kiste.
Tschö.
Wartet Jod.
Tschüss. Tschüssi.